So, herzlich willkommen zu meinem Talk zum Thema die maschinenlesbare Regierung. Ganz kurz zu mir, um mich vorzustellen. Ich bin Fukami, bin unter anderem Mitglied in der digitalen Gesellschaft, im CCC, bin im Vorstand des Open Data Network, war außerdem beteiligt an der Entwicklung und Durchsetzung des Transparenzgesetzes Hamburg. Um das es auch ein bisschen gehen wird in dem Talk. Ich mache außerdem eine ganze Reihe an Open Data Hack Days und auch natürlich Vorträge zu dem Thema und bin regelmäßig Teilnehmer des IT-Planungsrats Untergruppe Open Government des Bundesinnenministeriums. Und will so ein bisschen erzählen, wie der Stand zu Open Data, Open Government in Deutschland gerade ist, wie ich den betrachte und werde auch eine ganze Reihe an Kritikpunkten äußern, an den Sachen, die gerade stattfinden und auch an einzelnen Akteuren. Von daher, glaube ich, in der Form gibt es auch nicht viele Vorträge, die das thematisieren. Wo kommt der Begriff her? Also der Titel dieses Vortrags, das ist erschienen 87 in der Datenschleuder. Ich werde das einfach mal vorlesen. Sicherheit durch absolute Offenheit beinhaltet die für jede Demokratie notwendige Übersicht über die laufenden Entwicklungen. Freie Daten lautet die Forderung für die Zukunft und das ist gemeint, wenn Hacker die maschinenlesbare Regierung fordern. Man sieht also, lange, lange bevor es Sachen wie die Piraten gab oder so, war das schon ein Thema, was im Prinzip heißt das halt eigentlich heute Open Data. Wobei das noch ein Stück weiter geht, also Open Data ist nur der reine Datenteil, man betrachtet da auch noch den ganzen Bereich E-Government, Open Government. Aber darum sollte es nicht so richtig gehen. Und den Bereich Informationsfreiheit. Über welche Daten reden wir überhaupt? Wenn wir über Open Data reden, dann reden wir natürlich über alles, was aus der Politik rausfällt. Also sprich alles, was irgendwie in Parlamenten, in Ausschüssen besprochen wird. Die ja auch zum großen Teil tatsächlich öffentlich ohnehin sind. Und auch nach ein paar Richtlinien, die es gibt, erzwungenermaßen in allen Kommunen und in allen Landesparlamenten und der Bundesregierung und so weiter rausgegeben werden müssen. Aber dazu gehören natürlich auch alle Sachen, die zu tun haben mit Lehre und Wissenschaft. Also Stichwort Open Access ist zumindest ein Thema, was sehr stark verwandt ist, beziehungsweise nach sehr, sehr ähnlichen Prinzipien publiziert werden soll. Aber eben auch Infrastrukturdaten, Geodaten und alle Sachen, die irgendwie für die Öffentlichkeit von großem Interesse sind und einen großen Schaden erzeugen, wenn diese Daten nicht öffentlich sind. Es gibt ein paar Prinzipien bei der Veröffentlichung. Man nennt diese acht Punkte, die man hier sieht, Open Data Prinzipien nach dem Sebastopol RFC. Das ist halt mal ein Treffen gewesen, ich glaube in Mitte 2000er, wo man mal so gesagt hat, welche Dinge sind eigentlich primär wichtig, wenn wir über Open Data reden. Da redet man halt über die Sachen, wie Daten sollten vollständig sein, es sollen Primärdaten sein, also keine Daten, die schon von jemandem interpretiert worden sind, zum Beispiel von Verwaltung oder Regierung. Die Sachen sollen zeitnah zur Verfügung gestellt werden, ohne dass man eine Anfrage stellt, also anders als im IFG, wo man, also im Informationsfreiheitsgesetz verankert, dass man nicht extra einen Antrag stellen muss, um die Daten zu bekommen. Sie sollen maschinenlesbar zur Verfügung gestellt werden, weil Maschinenlesbarkeit bedeutet, dass man daraus sehr leicht Menschenlesbarkeit herstellen kann, wogegen das andersrum zu machen mit einem sehr großen Aufwand verbunden ist. Man soll sich nicht registrieren müssen, um an die Daten zu kommen. Da gibt es halt ein paar Negativbeispiele, wie heute verfahren wird. Zum Beispiel sind die Daten zu den Messungen der Radioaktivität sind ja natürlich für jeden auch ganz sinnvoll eigentlich, wenn man die bekommt, aber man kriegt die nur, wenn man dem entsprechenden Bundesamt eine Mail schreibt und sagt, ich will irgendwie das und das damit machen und ich bin der und der. Man kriegt die dann zwar ohne Probleme, also es ist jetzt also nicht so, dass sie rumstressen, aber es ist so, dass man das halt machen muss, bevor man die bekommt und eigentlich ist das nicht wünschenswert. Dann sollen in jedem Fall offene Datenformate benutzt werden, also Formate, wo keine Lizenzen drauf liegen oder die in irgendeiner anderen Art und Weise proprietär sind. Und die Daten müssen urheberrechtsfrei sein. Das sind in der Regel Daten, die aus der Verwaltung und Politik fallen sowieso. Für die gibt es Ausnahmeregelungen im Urheberrecht. Wobei in der Realität sieht das ein bisschen anders aus. Da ist es manchmal so, dass wenn zum Beispiel Daten in einem Rat oder so, also im Rahmen eines Ausschusses, Bebauungspläne oder so, wenn die veröffentlicht werden, auf denen gibt es halt Urheberrecht, weil das sind halt Pläne, die hat meinetwegen irgendwie eine Agentur gemacht oder ein Architekt, und auf denen sind halt die ganz normalen Urheberrechte wirksam, und das heißt, man kann die halt nicht unter anderem, also man kann die nicht wieder lizenzieren. Das heißt, für die Zukunft, dass die Sachen, wenn die halt ausgeschrieben werden, so eine Sachen beinhalten müssen, dass eine Weiterverwertung ohne zusätzliche Lizenzgebühren möglich ist. Wenn man sich das anguckt, sieht man, das sind ja schon eine ganze Menge Regeln sozusagen oder eine ganze Menge Prinzipien. Und in der Realität stellen wir fest, dass es ein paar Sachen gibt, wo wir sagen, diese 8 Punkte sind nicht alle gleichwertig. Das heißt, wir haben einerseits, sagen wir, was in jedem Fall passieren soll, dass die Sachen zum Beispiel, maschinenlesbar sein sollen in offenen Datenformaten, aber ob sie tatsächlich zeitnah sind, ist vielleicht nicht so wichtig. Ja, ob sie jetzt eine Woche später kommen oder eine Woche früher, ist nicht so wichtig, als wenn sie zum Beispiel, also als dass sie halt in einem offenen Format sind. Das hat tatsächlich auch ein paar Konsequenzen in dem, wie das eigentlich dann gehandelt wird. Aber da komme ich noch später drauf zu sprechen. Die ganze Sache hat ja ein Ziel. Es ist ja nicht so, dass das Selbstzweck ist, einfach so, wenn wir ein paar Daten haben, sondern die Idee, die dahinter steckt, ist tatsächlich die Transparenzmachung von politischen Prozessen. Auch die Messbarkeit von Politik, also sprich Outcome zu messen von politischen Entscheidungen, was bislang halt nur funktioniert im Rahmen von Studien und im Rahmen von Leuten, die sich sozusagen damit in einer bestimmten Art und Weise passieren, und auch nur, wenn man das vorher schon mal überlegt hat, dass man das machen will. Das ist im Nachhinein immer wahnsinnig schwer. Wenn man aber mit den Daten irgendwie, wenn die in der entsprechenden Form zur Verfügung stehen, kann man auch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt sich die Sachen vornehmen und auch hinterher Outcome messen. Das andere ist natürlich politische Teilhabe. Das heißt, wenn ich sowas habe wie ein Projekt, was ein bisschen komplexer ist, der mal Schritt 21 oder so, oder andere Bauvorhaben, dann ist es wichtig, dass die Leute, die sich damit beschäftigen, tatsächlich auf die Originaldaten zugreifen können, auf derselben Datenbasis argumentieren können wie die Regierung. Und das ist halt einfach dieser Teilhabeaspekt, den wir haben. Dass man dort sozusagen Waffengleichheit schafft. Das ist natürlich ein anderer Aspekt, der vor allem in so Ländern wie Bayern eine große Rolle spielt, auch in Argumentation, Verwaltungsmodernisierung, weil wenn man sich mal real anguckt, wie vor allem Kommunen ausgestattet sind, dann muss man sich echt eine Träne wegdrücken, weil die Kommunen, wohne in NRW gerade, und wer das weiß, da sind halt nur 8 Kommunen nicht in der Nähe des Nothaushalts. Also da kann man sich vorstellen, wie deren Investitionsmöglichkeiten aussehen, um in neue Technologien zu investieren. Und dann gibt es natürlich ganz klar ökonomische Aspekte. Das heißt, dass bestimmte Unternehmen, die Daten verarbeiten, die dann auch sozusagen nicht anhand, weil jetzt irgendein Politiker sagt, bei uns ist ganz toll, sondern tatsächlich mit den Daten, die dort zur Verfügung gestellt werden, sagen können, okay, für uns lohnt sich das, dahin zu gehen, ohne dass sie jetzt irgendwie großartige Prozesse in Gang setzen müssen oder sich irgendwie mit bestimmten Leuten erstmal unterhalten müssen, die dann irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen oder man da irgendwie Bündnisse eingehen muss, die man eigentlich überhaupt nicht eingehen will. Übrigens, wenn es Fragen gibt zu Termini oder zu irgendwelchen Sachen, auch sofort sagen, oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die sofort stellen. Ja, ihr müsst jetzt nicht warten bis zum Ende des Vortrags. Auf den nächsten Slides geht es ein bisschen um die Situation, die wir haben, wobei ich, da steht zwar Situation in Deutschland, aber ich fange mal ganz oben an. In der EU gab es 2003 die PSI-Richtlinie über die Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors, und in Deutschland hat das den wunderbaren Gesetzestitel bekommen, Informationsweiterverwendungsgesetz. Das ist das, was die Kommunen und die Länder und den Bund dazu verpflichtet, alle Protokolle und die Daten, die in den Ausschüssen, in den öffentlichen Teilen des Ausschusses, der Ausschüsse verwendet werden, dass die zur Verfügung gestellt werden müssen. Das geht also schon eine ganze Weile so. Und wer sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, der weiß, dass die Sachen auch alle zu bekommen sind, aber in der Regel irgendwie als PDFs oder in andere, also meistens in einer Art von PDF, die nicht weiterverarbeitbar ist. Also der klassische, die haben halt irgendwie eine Sache ausgedruckt, auf den Scanner gelegt, eingescannt und dann halt in ihr System da reingesteckt, damit die auch ja nicht durchsuchbar sind. weil da steht halt nichts dazu drin, in welcher Form das veröffentlicht werden muss. Und entsprechend haben sie halt das so veröffentlicht, dass sie irgendwie sich auch Stress von der Backe gehalten haben. Das Zweite, was eine ganz wichtige Geschichte ist,
zu dem Informationsweiterverwendungsgesetz, ich kenne es noch nicht, schlägt sich das, das ist ein Bundesgesetz, nehme ich an, schlägt sich das auf Länder- und Kommunalebene auch irgendwo durch, zum Beispiel in NRW?
Also,
also im Landesgesetz oder in den kommunalen Verfassungen, wie auch immer?
Um die Frage mal zu wiederholen, die Frage war, in welcher Art sich das Informationsweiterverwendungsgesetz niederschlägt. Es ist ein Bundesgesetz und es ist so, dass durch die Art, wie wir das haben mit der mit dem föderalen Prinzip, muss das außerdem in den Landesverfassungen verankert sein. Das heißt, der Bund hat die Länder verpflichtet, das in die Landesverfassung reinzuschreiben und darum müssen die Kommunen das auch tun, weil der Bund kann den Kommunen das nicht ohne weiteres vorschreiben. Aber es hat eine Wirkmächtigkeit. Also das ist die Grundlage für alles, das ist die gesetzliche Grundlage für alles, was aus dem parlamentarischen Betrieb rausfällt und aus den auf Ebene der Kommunen. Die Inspire-Richtlinie, also Inspire steht für Infrastructure for Spatial Information in the European Union. Das ist im Prinzip ist das eine Direktive zu Geodaten. Gibt es hier Leute, die sich so mit GIS und so Sachen beschäftigen, durch Zufall? Ja, immerhin zwei. Da werdet ihr wissen, dass das irgendwie alles ein bisschen kompliziert ist mit den Geodaten. Also es ist halt alles irgendwie proprietär und auch mit so ein paar Sachen, also man kommt halt an bestimmten Daten nicht ran. Die Sachen, die man kriegt, sind nicht in der Qualität, die man braucht und nicht in der Auflösung, die man braucht. Und Inspire legt eigentlich fest, wie das auszusehen hat. Und das ist schon eigentlich eine ziemlich gute Richtlinie, eine ziemlich gute Direktive. Das heißt, das muss bis 2019 umgesetzt sein. Und die Prinzipien, die da eine Rolle spielen, sind halt, dass es auf eine sehr, sehr sozusagen kleine Ebene runtergebrochen werden muss. Zu den Geodaten gehören ja auch nicht nur sozusagen echte Geodaten, sondern das sind eben auch zum Teil dann schon Sachen, die dazugehören, die zur Infrastruktur gehören. Also eben nicht nur wie jetzt irgendwie Höhen, Tiefen, irgendwie Wasser, sondern Inspire beschreibt auch ein paar andere Sachen dazu, die aus ihrer Meinung dazugehören, die auch wichtig sind. Also zum Beispiel auch Nutzung, wie hier diese Flutrinnen, die es gibt in Dresden, die müssen halt dort in so einer Art von Geodaten auch ganz, ganz klar als solche ausgewiesen werden und so weiter. Das steht auch alles da drinnen. Zum Thema Open Data selber gab es von Nelly Kroos im letzten Jahr groß angekündigt, die Open Data Strategie. Das übrigens verfolgt uns die letzten Jahre immer, dass irgendwelche Politiker sagen, wir haben jetzt eine Strategie für Open Data und dann passiert eigentlich relativ wenig danach. Weil die Leute, die sowas verkünden, in der Regel keine ITler sind und auch überhaupt keine Vorstellung davon haben, worüber sie eigentlich im Detail reden. Also ist halt ein schöner Anspruch, aber wer sich mit IT im multinationalen Maßstab beschäftigt, weiß, dass das halt dann eine Diskussion nach sich zieht, die ein Stück länger dauert. Aber das wird natürlich so auch nicht verkündet, sondern es ist dann immer so, ja, wir fangen jetzt an und wir haben einen Rahmen von 12 Monaten oder wie auch immer, wo sie dann sehr, sehr schnell feststellen, dass das so nicht funktionieren kann. Im Bund hat die jetzige Bundesregierung 2009 das Regierungsprogramm Vernetzte und transparente Verwaltung aufgestellt, in dem mal grob irgendwie Open Data und Open Government als Prinzipien auch aufgeführt wurde. Viel entscheidender war Ende 2010 hier an historischem Ort sozusagen Dresdner, die Dresdner Erklärung beim nationalen IT-Gipfel, wo auch eine Open Data Strategie, schon gesagt, wird man öfter hören, die unter der Federführung von Frau Dauke aus dem BMI stattfinden soll. Frau Dauke ist aus der CSU, eine erstaunlich offene und ehrliche Person. Also sie hat, der Punkt ist, man muss sich vorstellen, sie hat halt vom BMI irgendwie diese Aufgabe gekriegt, hat natürlich davon davor keine große Ahnung gehabt und hat gesagt, ja, wir machen mal eine Strategie bis 2013 und hat dann schon innerhalb des ersten halben Jahres festgestellt, was sie sich da hat auf den Schreibtisch gezogen, hat aber eben tatsächlich sehr frühzeitig die das Gespräch gesucht mit NGOs und mit Vereinen und Leuten, die sich halt damit beschäftigen und auch mit Kommunen und Ländern, die halt da aktiv sind, und hat dieses Ganze, die Open-Data-Strategie ein Stück runtergedampft auf das, was am Ende tatsächlich passieren kann. Das heißt, ein paar Prinzipien nochmal, unter welchen Bedingungen, wie das irgendwie verwaltungstechnisch funktionieren muss, weil das ja alles auch in Verordnungen gegossen werden muss. Und am Ende wird halt ein Datenportal rauskommen, also dass das ganz unten steht. Dieses Datenportal wird wahrscheinlich sogar erst 2014 entstehen. Dieser Datenkatalog ist aber nicht das, wo die Daten liegen, sondern ein reiner Metadatenkatalog. Das heißt, ein Katalog, in dem gesagt wird, wo die Daten sind, was für Daten das sind, in welchen Formaten sie da sind und so weiter. Und wenn es interessiert, die, also was wir jetzt schon wissen, ist, dass sie als Metadatenformat CCAN benutzen werden. Das ist das, was aus der Open Data Community eigentlich heraus entstanden ist, wo man halt schon sieht, dass sie tatsächlich sich da auch ganz gut haben beraten lassen von uns. In den Ländern passiert eine ganze Menge. Es gab in, den Berlin Open Data Day, es gab den Munich Open Government Day, wo ja, man irgendwie mal überlegt hat, welche irgendwie Teile der Verwaltung können welche Daten zur Verfügung stellen und man überhaupt dort in den Dialog kam zwischen Verwaltung, Unternehmen, Anbietern von Softwarelösungen oder eben der Community. Und hat auch ziemlich gut funktioniert aus meiner Sicht. Also die Portale, die da sind, sind auch ganz okay. Es ist nur leider im Moment ein bisschen Stau, weil sie alle warten, dass jetzt irgendwelche Sachen passieren, weil das ist halt in so einer komplexen politischen Struktur, wie wir sie haben, dauert halt alles seine Zeit und jeder wartet irgendwie darauf, dass der andere irgendwas macht. Beziehungsweise, dass sie nicht anfangen, Geld auszugeben für irgendwas und dann hinterher sagt man, nee, irgendwie, wir machen das ganz anders. Und dass da wieder Geld in die Hand genommen werden muss. Bemerkenswert ist das Transparenzgesetz, das werde ich nochmal später ein bisschen weiter ausführen. Projekte, die ich ganz schön finde, das ist immer der Merker Brandenburg. Das ist im Prinzip so ein bisschen angelegt an Fix My Street. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass Leute zum Beispiel, was weiß ich, also jetzt mal ein ganz banales Beispiel, ein Schlagloch sehen, das fotografieren. Dadurch, dass sie Geodaten dazu haben in dem Bild, können sie das hochladen in so ein Wiki. Und können dann sagen, hier an der und der Stelle ist das. Und die Verwaltung kann dann sagen, okay, irgendwie, ja, irgendwie haben wir im Auge, irgendwie machen wir dann und dann und so weiter, so dass der Bürger auf eine ganz andere Art und Weise mit Verwaltung in Dialog treten kann. Also nicht nur sozusagen die reinen Forderungen, sondern eben auch hilft, bestimmte Sachen überhaupt zu erkennen und Informationen der Verwaltung zu geben. Weil gerade wenn man in Flächenländern ist, ist das ein großes Problem, weil die müssten ja im Prinzip immer die ganzen, im Fall von Schlaglöchern in den Straßen rumfahren und gucken, was da irgendwie nicht funktioniert. Und das gilt ja für ganz, ganz viele Sachen. Woher soll die Politik oder die Verwaltung bestimmte Sachen wissen, wenn nicht irgendjemand sich darauf aufmerksam macht? Und im Moment ist das so, dass das eben über Eingaben erfolgt oder so von Bürgern, die ja nirgendwo öffentlich dokumentiert sind. Und das ist halt eine schöne Möglichkeit für die Leute zu sehen, was passiert. Ja, dass man sagt, okay, da kümmert sich jemand drum, dass die auch sagen, machen wir jetzt nicht, weil irgendwie ist jetzt für uns nicht Priorität und so weiter. Aber das ist für jeden klar erkennbar. Das Zweite, was ich ganz schick finde als Idee, ist API Leipzig. Das ist die Idee, dass man eine Schnittstelle hat, mit der man bestimmte Abfragen stellen kann, um halt Daten über die Struktur der Stadt zu bekommen. Ob das eben, im Moment ist das so, dass das vor allem, glaube ich, ein Eventkalender ist oder so und Termine von der Stadt, von den Ausschüssen, von den Sitzungen des Stadtrats und verschiedene andere Strukturdaten. Und aber, also dem Wesen nach wirklich ganz schick. Also das ist auch sehr, sehr ausbaufähig aus meiner Sicht. Hat als Export dann irgendwie JSON und XML und ist auch gut weiterverarbeitbar und hat auch eine gute Lizenz, um das halt weiter zu verarbeiten. Dann gibt es halt eine ganze Reihe an Portalen, die jetzt in Vorbereitung sind, ist ein bisschen egal. Was auch noch bemerkenswert ist, ist die Enquete-Kommission Rheinland-Pfalz zum Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung, weil die hat tatsächlich, so wie die Enquete im Bundestag, sich des Themas angenommen und machen das auf eine sehr schöne Art und Weise, weil sie halt diesen Zusammenhang zwischen Transparenz, Bürgerbeteiligung, Open Data, Open Government auch tatsächlich so diskutieren auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und was ich bis jetzt gesehen habe von den ersten Sitzungen, ich selbst werde auch als Sachverständiger auftreten, macht einem echt Mut, dass sie das auf eine richtig sinnvolle Art und Weise auch diskutieren, weil sie es eben wirklich auf einem Niveau machen, was ganz gut ist. Und ich bin halt wirklich, ja, also wir werden halt sehen, was dabei rauskommt. Es ist ja immer so, dass man das vorher nicht sagen kann, weil Enquete-Kommissionen ja im Prinzip nur eine beratende Funktion haben, aber ich habe halt ein ganz gutes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Es gibt eine ganze Reihe an Akteuren. Aus meiner Sicht, die mit Abstand wichtigste ist die Open Knowledge Foundation. Das sind Leute, die auch eine ganze Reihe an ganz schicken Projekten machen. Da komme ich auch gleich nochmal zu. Dann die digitale Gesellschaft, die im Prinzip auch überall ihre Finger mit drin hat. Dann haben wir in Deutschland eine ganze Reihe an ziemlich guten Datenjournalisten, die angefangen haben, Sachen zu machen. Die bekanntesten Sachen sind zum Beispiel die Geschichte, die in der Zeit gelaufen ist, mit den Vorratsdaten von Malte Spitz, aber auch dieser in der Süddeutschen Zeitung, das mit dem Bahntracking, was jetzt im Nachhinein noch eine ganze Menge andere Diskussionen hervorgebracht hat. Aber sie haben zum Beispiel auch die Sache gemacht mit den Parteispenden in der Taz. Das kommt auch aus der Gruppe. Das Open Data Network, das stirbt langsam so ein bisschen. Das war so der erste NGO in dem Bereich, den es gab. Aber mittlerweile sind die Aufgaben, die dieses Netzwerk übernommen hat, machen jetzt ganz viele andere. Und da gibt es natürlich eine Reihe einzelner Aktivisten. Ich habe früher immer hier noch einen anderen NGO drin gehabt, auf dem ich aber jetzt ein bisschen rumbashen muss. Und zwar ist das Gov 2.0 oder Government 2.0 Netzwerk. Ich habe die da rausgenommen, weil ich die nicht als Community betrachte, nicht mehr. Weil mir immer bewusst geworden ist, dass das einfach, da sind zu viele Konflikte. Aber ich werde das mal nachher nochmal, ich habe nochmal so einen richtigen irgendwie Rant zum Schluss, da hebe ich mir mal ein bisschen auf. Die Projekte, die aus der Community kommen, sind halt ganz schick. Da gibt es irgendwie offene Haushalte, wer das, also die heißen dann meistens auch so offenedaten.de, offenehaushalte.de, wo man halt Haushaltsdaten nehmen kann, die halt schön visualisieren kann und mal gucken kann, wie irgendwie zum Beispiel die Kosten für Rüstung im Vergleich zu Sozialausgaben stehen und so weiter. CCAN ist ein Metadatenformat, was eben im Bund in Zukunft eingesetzt werden wird und auch auf EU-Ebene zum Einsatz kommt. Frankfurt Gestalten ist auch so eine Beteiligungsplattform, wo Leute, wo zum einen die Sachen, die im Rat der Stadt Frankfurt beschlossen wurden, auf einer Karte dargestellt werden, wenn die per Geolocation erfassbar sind, wo aber auch Leute in den Stadtteilen irgendwie sagen können, ich habe irgendwie das und das Problem. Und zum Anfang war es so, dass die Stadt ein bisschen Schwierigkeiten damit hatte, sage ich mal. Sie haben, weil sie einfach die Daten rausgezogen haben, haben die halt gescraped, also sozusagen aufbereitet, um dann ein ordentliches Interface draus zu machen und das auf einer Karte überhaupt tun zu können. Und die Stadt hat dann, war sich echt nicht zu blöd, irgendwie anzufangen, dort halt immer mal die Formate zu ändern, so um ihnen halt das Leben zur Hölle zu machen. Mittlerweile ist es aber tatsächlich so, dass das auch partnerschaftlich funktioniert. Eine von den schönsten Sachen überhaupt ist Frag den Staat. Das ist eine Plattform, auf der man Fragen nach Informationsfreiheitsgesetzen stellen kann. Ich weiß gar nicht, Sachsen hat da gar keins, das heißt, ihr armen Leute, müsst ihr echt dann drum kämpfen. Das gibt es jetzt im Moment für den Bund, für Hamburg, für NRW und für Berlin. Da kann man, also der große Vorteil dabei ist, diese Anfragen nach Informationsfreiheitsgesetzen kosten oft Geld. Und es ist so, dass diese Anfragen auch öfter mal gestellt werden, beziehungsweise sind das Sachen, die Leute sehr interessieren. Jetzt ist es so, ich als Bürger kann die halt stellen, schreibe einen Brief, eine E-Mail oder was auch immer dahin und kriege dann die Antwort. Bei Frag den Staat ist das alles öffentlich. Also man kann, also sie helfen einem auch, den richtigen Ansprechpartner zu finden zu bestimmten Themen. Bei den Kosten ist es so, dass man darüber natürlich viel besser mobilisieren kann. Das schönste Beispiel dazu ist die Anfrage von Matthias Schindler von Wikimedia zum Thema ACTA, wo die Antwort des Auswärtigen Amtes war, ja, die Daten können Sie bekommen, aber das kostet irgendwie so und so viel Tausend. Daraufhin hat Wikimedia und fragt den Staat, haben eine Kampagne gemacht und innerhalb von wenigen Tagen wie 20.000 Euro eingesammelt, um halt dort auch genug Munition zu haben, auch für den Fall, dass es dort zu einer Klage kommt, weil das tatsächlich auch eine Option ist, die sich dort ergeben könnte. Was sie auch machen, statt dann Code, das ist eine Idee, Leute können, also Menschen können, die nicht programmieren können, haben große Schwierigkeiten, mit Rohdaten umzugehen, was auch wenig verwunderlich ist. Und die Idee von Shutdown Code ist, einfach Projekte zu haben, die es Leuten ermöglichen, mit diesen maschinenlesbaren Daten umzugehen oder auch mit Big Data umzugehen, also selber Data Mining machen zu können, selber in der Lage zu sein, Daten zu korrelieren. Das heißt, wenn Leute irgendwie nicht, also irgendwie Lust haben, sich zu beteiligen und coden können, ist das eine von den Sachen, die ich sehr empfehle. Also sich da zu beteiligen, da irgendwie mitzuhelfen, benutzbare Software für Leute zu schreiben, die benutzen sollen und sich nicht Gedanken um Code machen sollen oder können. Offenes Köln, offenes Bochum, das sind halt so Ratsscraper. Das heißt, die nehmen die Sachen, die aus den Ratssystemen rausfallen, machen daraus halt eine schicke Aufbereitung. Und das Kuriose bei Offenes Köln ist zum Beispiel, da ist es mal problematisch geworden, dass Daten, die aus dem Rat kamen, eine Map beinhalteten. Das war so lange kein Problem, weil das Ratssystem der Stadt von Google nicht initiiert wird. Das heißt, die Daten waren im Web nicht verfügbar. Er hat die halt, also der Marian hat die Sachen ins Web gestellt und daraufhin wurde diese Map indiziert von einer Firma. Das hat also irgendein Abgeordneter, ich glaube der CDU oder so, hat halt dieses Ding in einen Antrag gepackt, dieses Bild. Und durch das Laden auf die Seite und Veröffentlichung hat das halt diese Firma gefunden, hat ihn mal direkt abgemahnt. Aber er hat jetzt irgendwie die ganzen Sachen, also er ist komplett offen. Also er hat zum Anfang sich ein bisschen gesträubt, seine Hauptdatei auch zu veröffentlichen, weil er Angst hatte, dass die Leute ihm seinen Service kaputt machen. Aber also wir haben geguckt, das ist wirklich in Ordnung. Und Offenes Bochum basiert halt darauf. Das ist vor allem für ein System, was in sehr, sehr vielen Kommunen eingesetzt wird. Ich habe es vergessen, wie das genau heißt. Aber es ist so ein System, wo man, wenn man das benutzt, nur noch die Start-URLs angeben muss und der Rest packt sich fast von alleine aus. Das ist schon richtig, richtig schick gemacht. VMAP.org ist auch ein wirklich tolles Projekt. Das kommt von Raul Krauthausen. Da ging es darum, dass es also sehr viele Orte gibt, die sind einfach nicht im Zugang von Leuten, die mit Rollstühlen unterwegs sind. Es fängt damit an, dass es halt Bahnhöfe gibt, wenn irgendwie dort ein Fahrstuhl ausfällt, sind die nicht in der Lage, auf den Bahnhof zu kommen ohne fremde Hilfe. Und das war eigentlich so der Anfang damals, dass sie die Daten, die BVG bereitgestellt hat in Berlin, einfach auf eine Karte gepackt haben und dann immer anzeigen konnten, auf welchen Bahnhöfen man mit einmal nicht ohne Probleme raufkommt. Aber mittlerweile ist das viel weiter. Sie haben halt wirklich ganze Städte, die vermessen sind, zum Beispiel Bonn, wo sie jede Kante von jeder Straße vermessen haben. Das heißt, sie können ganz genau sagen, welcher Weg durch die Stadt wie funktioniert und welche Gebäude in der Stadt welchen Zugriff oder welchen Zugang haben und so weiter. Also wirklich auch eine ganz tolle Sache. Die Geschichte mit den Journalisten habe ich schon ein bisschen erzählt. Wer das mitbekommen hat, Michael Kreil hat dann einfach mal so eine CD genommen von der Deutschen Bahn, hat irgendwie die Daten runtergekratzt und hat dann eine eigene Anwendung gebaut. Daraufhin wurde er von der Deutschen Bahn abgemahnt, während sie gleichzeitig einen Deal mit Google gemacht haben. Und das hat schon auch für ganz schöne Wellen gesorgt. Und ich glaube, dass das über kurz oder lang wird die Deutsche Bahn damit auch nicht durchkommen. Ja, und was wir halt auch oft machen, sind Hackdays, die sich mit speziellen Sachen beschäftigen. Zum Beispiel 10. 11. November, wer Zeit und Lust hat, in Hamburg, werden wir uns mit dem Thema E-Vergabe beschäftigen. Das heißt, das sind so Plattformen, wo man gucken kann, was die Länder, Kommunen und der Bund so ausschreiben. Das Problem bei den Plattformen ist, man kann nur nach den Überschriften suchen. Und das ist halt nicht das, was man will. Also weder als Reporter oder als jemand, der recherchieren will, noch wenn man irgendwie historische Sachen sich angucken will oder für Aktivisten, aber eben auch nicht für Unternehmen, wenn die einfach sagen wollen, wir jetzt irgendwie einen RSS-Feed haben, um halt mal zu gucken, ob das für mich vielleicht interessant ist. Darum ist das eigentlich eine ganz schicke Geschichte. Und die Plattform auf EU-Ebene wird demnächst auch gelauncht. Und die wird ein bisschen auf der Software basieren, die in Deutschland im Einsatz ist. Und da wird genau dasselbe Problem sein. Das heißt, wir arbeiten auch schon mal so ein bisschen vor. Darum werden auch ein paar Leute aus dem europäischen Ausland dabei sein, um mal auch zu überlegen, wie wir das einfach in Zukunft mal handhaben. Aber die Hackdays gibt es zu allen möglichen Themen. Es gibt auch regelmäßig die Make-Geschichte in der Schweiz. Ein wahnsinnig schöner Hackday. Oder Hack der Oberheit in Holland. die sowas auch machen, sind wahnsinnig produktive Sachen. Also richtig, richtig cooles Zeug, was da am Ende bei rauskommt. Habt ihr so alles gehört irgendwie? Sieht ja aus, als wenn alles ganz toll ist, aber was fehlt? Ja, was fehlt ist tatsächlich ein klares Bekenntnis zu Open Data im offenen Regierungshandeln. Die Sachen von wegen, wir machen mal eine Strategie, klingt ja mal so ein bisschen so, als hätten sie verstanden. Wenn man mal im Detail guckt, dann ist das so, dass es nur sehr wenige Leute gibt, die das ernst nehmen, beziehungsweise die auch verstehen, was das eigentlich bedeutet. Und eigentlich ist tatsächlich das BMI der Punkt, in dem das passieren muss. Eigentlich muss ich friedlich hinstellen und sagen, als oberster Verwaltungsherr in Deutschland, sagen, ja, wir wollen offenes Regierungshandeln. Und auch die entsprechenden Grundlagen schaffen. Weil diese Lippenbekenntnisse und diese Strategien und so, diese angeblichen, die sie halt alle entwickeln, ist halt Quatsch. Das ist halt nur Pflaster oder das ist halt wirklich Lippenbekenntnis. Und die müssen tatsächlich ein bisschen darauf hinarbeiten, dass das so passiert. Es gibt einen kleinen Bruch, weil ich sozusagen das ja zusammengemerged habe, die Vorträge. Ich will jetzt ein bisschen was über das Hamburger Transparenzgesetz erzählen, was in vielerlei Hinsicht interessant ist. Zum einen ist es so, das hat überhaupt so nur richtig geklappt, weil es in Hamburg eine Volksgesetzgebung gibt, die es in der Form, glaube ich, in keinem anderen Bundesland gibt. Und zwar ist das verkürzt so, wenn ein Bürgerentscheid stattgefunden hat, ein Volksentscheid stattgefunden hat auf Landesebene, also auf Land Hamburg, und dabei ein Gesetz hinten rausfällt, dann hat die Bürgerschaft und der Senat nicht mehr die Möglichkeit, dort elementare Änderungen vorzunehmen. Die einzigen Änderungen, die sie vornehmen können, sind die Änderungen, wenn es Konflikte mit anderen Gesetzen gibt oder wenn es nicht verfassungskonform ist, weil darauf wird vorher nicht geprüft. Das kann erst hinterher geprüft werden. Und darum gibt es überhaupt diese Möglichkeit, auch so einen politischen Druck zu erzeugen. Sowas gibt es halt in Sachsen, ich weiß nicht, wäre das 10% oder was, aber auch da ist die Wirkmächtigkeit nicht so groß. Ich glaube nicht, dass man hier in Sachsen ein Gesetz über einen Volksentscheid einfach so durchbringen könnte. Kann man? Ja, nein, okay. Können wir dann gleich mal diskutieren. Also ich will ein bisschen erzählen, was eigentlich hintersteckt, hinter der ganzen Idee. Früher gab es halt das hamburgische Informationsfreiheitsgesetz. Ist also wie alle IFGs in der Art ein passives Gesetz. Das heißt, man muss einen Antrag stellen. Man muss oftmals eine Gebühr bezahlen, auch wenn da keine Information rauskommt. Ja, also sagen halt, Info gibt's nicht, trotzdem kostet das irgendwie 20 Euro oder so. Und es gibt auch keine Prozesse, die irgendwie ordentlich, deutlich irgendwie funktionieren. Da ist diese Geschichte mit Frag den Staat sozusagen das Einzige, also ist nichts vorgesehen von deren Seite, wo sie das veröffentlichen oder so. Der Paradigmenwechsel sind Transparenzgesetze. Das heißt, es sind aktive Gesetze, sie müssen automatisch veröffentlichen und müssen sie einfach zur Verfügung stellen. So, und es ist aber so, dass der IFG-Teil trotzdem noch existiert, weil die Transparenzgesetze ja nicht alles transparent machen. Es gibt halt ein paar Sachen, es gibt zum Beispiel den Begriff des der exekutiven Gestaltung. Und das sind Teile, die tatsächlich nicht öffentlich sind. Und wenn man mal darüber nachdenkt, ist das auch tatsächlich sinnvoll, meiner Meinung nach, weil bestimmte Dinge in Form von exekutiven Entscheidungen und Diskussionen will man halt nicht unbedingt sofort in der Öffentlichkeit diskutieren, weil es auch manchmal Ideen gibt, die halt auch schräg sein können. Beziehungsweise, ja, man muss die Chance haben, ich weiß, dass das viele Piraten ein bisschen nervt, aber dass es die Chance geben muss, sich zu irren und auch mal Ideen zu formulieren, die vielleicht nicht ausgereift sind. Wenn man das alles in die Öffentlichkeit trägt, dann diskreditiert man Politik auf eine Art und Weise, die halt nicht richtig ist, aus meiner Sicht. Und auch Ideen, die vielleicht nicht ordentlich formuliert sind, aber man eben sozusagen das verbessern kann, bevor man an die Öffentlichkeit geht, bevor die Öffentlichkeit sich an Details aufhält, um die es dabei gar nicht geht. Ich mache mal ein Beispiel, wo das bei den Piraten zum Beispiel den Piraten auf die Füße gefallen ist, wenn das nämlich nicht so läuft. Die Leistungsschutzrecht-Petition, die ist in einer Art und Weise entstanden, dass es weder eine Möglichkeit für Leute gab, sich daran einzubringen, die nicht Piraten waren, noch haben die Piraten dort einen Weg gewählt, der die Möglichkeit der Verbesserung dieser Petition ermöglicht haben. Wäre das in einem transparent im Sinne von nicht parteiintern transparent, weil das ist für niemand anders als für Piraten transparent, sondern in einem sozusagen offenen Dialog, wäre das anders gelaufen. Ich bin davon sehr überzeugt. Und so eine Sachen müssen aber möglich sein, dass man sowas erstmal soweit vorbereitet und dann sagt, okay, jetzt haben wir hier schon mal einen Wurf sozusagen und jetzt können wir darüber diskutieren. Und das ist halt ein Punkt, den ich ganz wichtig finde, dass man dort auch einen Teil hat, den man eben nicht gezwungenermaßen öffentlich tut. Die Akteure, die in Hamburg dabei waren, waren maßgeblich als Gründungsorganisation Mehr Demokratie, Transparency International und das TCC, außerdem die Piraten. Die habe ich jetzt nicht in die Gründer gepackt, obwohl sie eigentlich ein Stück weit dazugehören. Sie haben sich in Hamburg nämlich wirklich vorbildlich verhalten, meiner Meinung nach. Sie haben sich ein bisschen zurückgehalten öffentlich, waren aber von Anfang an wirklich sehr aktiv. Haben aber sich auch klar gemacht, dass wenn sie als Piraten dort auftreten und einen auf, wir machen jetzt mal ein Gesetz, dass keiner mehr mitgemacht hätte, einfach weil Parteien, wenn das sozusagen so eine Parteifarbe hat, alle anderen Parteien und sehr viele andere Akteure sagen, sie haben keine Lust mehr. Das ist jetzt nicht kein Problem mit den Piraten, sondern einfach grundsätzlich, wenn Parteien so eine Sache machen, dass parteigesteuert ist, dass die Leute einfach keine Lust mehr haben, die sich nicht von Parteien vereinnahmen lassen wollen. Und da gibt es eine Menge Akteure in Deutschland, die wichtig sind, die man auch im Boot haben will. Und von daher war das wirklich toll, auch mit denen zu arbeiten, den Piraten, auch wirklich auf hohem Niveau. Und sie haben es halt so gemacht, dass sie erst, als das dann wirklich durch war, auch dann gesagt haben, ja, wir waren dabei. Viele Leute gesagt haben, ja, was habt ihr denn gemacht? Und ich habe dann auch gesagt, nee, sie waren dabei und habe sie halt, also ein paar Leute, die mich kennen, wissen, ich bashe mal gerne auf den Piraten rum, aber ich bashe halt nur auf Dinge, um die mich nerven. Weil da haben sie sich wirklich richtig gut verhalten, haben auf hohem Niveau mitgearbeitet und freue mich, also überhaupt die Hamburger Piraten, mit denen zu arbeiten, ist wirklich toll. War noch ein paar andere Sachen dabei, unter anderem auch Attac und ja, die üblichen Gruppen, die man sonst so hat, unter anderem auch eine Gewerkschaft und auch der AK-Vorrat. So ein bisschen, wie das so vom Zeitablauf her gelaufen ist, gab halt ein erstes Treffen letztes Jahr im Juli und halt so den ersten Entwurf, so eine Anmeldung und man sieht halt die erste, also es gibt halt so verschiedene Hürden, die man bei so einer Initiative haben muss. Gibt's halt erstmal, also man meldet die Volksinitiative an, muss Unterschriften sammeln, dann muss man eine zweite Unterschriftensammlung machen, die ist dann wesentlich höher, das sind dann irgendwie 150 oder 250.000 Unterschriften oder so. Bei einer Stadt von 1 Million Leuten sieht man mal, dass das irgendwie eine ganze Menge ist, was man da machen muss. Gab es eine Anhörung im Justizausschuss, die sehr positiv war. Man muss dazu sagen, dass in dem Entwurf waren Leute wie Manfred Redelfs von Netzwerk Recherche dabei, der ja, also die Grundlage dieses Gesetzes ist tatsächlich auch das Bürgergesetz von Netzwerk Recherche und dem Redelfs. Der ist vielleicht dadurch bekannt, dass er so arbeitet für Greenpeace und ist so die Person, die einfach Intelligence macht für die und eine richtig gute Art und Weise. Also eine der besten Rechercheure, die Deutschland wohl hat, aus meiner Sicht. In der Anhörung wurden halt 2, 3 Punkte genannt, die problematisch sind, weil sie verfassungsmäßig einfach nicht funktionieren, weil sie entweder eine falsche Ebene angesprochen haben oder weil sie im klaren Gegensatz zu anderen Verfassungsteilen standen. Aber im Grunde haben die alle gesagt, geht so. Also wenn die beiden Sachen raus sind oder 3 oder was das war, ist prinzipiell da nichts gegen einzuwenden. Dann wurde das umgearbeitet, das hat ein bisschen gedauert, so 2, 3 Monate. Dann gab es nochmal eine Verhandlung zum Schluss. Also erst wurde mit der SPD verhandelt, dann wurde mit den Fraktionen verhandelt. Also die SPD ist im Moment, hat dort die absolute Mehrheit. Da wurde mit den Fraktionen verhandelt und wurde einstimmig angenommen. Das Gesetz ist jetzt letzte Woche in Kraft getreten und die Sache, die stattfinden wird, ist, dass sozusagen sie in 2 Jahren ein Informationsregister einführen und wer sich halt, wie gesagt, IT in dem Maßstab und auch die Menge Verwaltung, die es gibt und die Menge an Dingen, die da noch zu klären sind, das dauert halt eine Weile. Sie haben nicht mal alle erfasst, die dort eigentlich auskunftspflichtig sind. Da gehören jetzt mit einem, also man muss sich klar machen, dass die SPD selber auch nicht so richtig gewusst hat, wo sie sich da einlässt an manchen Punkten, aber jetzt darüber positiv überrascht ist, welchen Einfluss sie zum Teil bei ihren eigenen Unternehmen mit immer hat, weil die verpflichtet sind, transparent zu sein wie niemals zuvor. Und das ist vor allem dann, wenn Unternehmen sowas machen wie, sie sind Monopolisten, also IHK ist ja so ein Ding, wo man halt Zwangsmitglied ist, die müssen alles offenlegen. Oder bestimmte Unternehmen, die halt kommunale, staatliche oder holtliche Aufgaben übernehmen, die müssen alle nach diesen Prinzipien veröffentlichen. Ich glaube auch, dass alle Glaubensgemeinschaften das tun müssen und auch ein paar andere, die bestimmte Sachen einfach machen. Und das ist wirklich total lustig, dass man immer wieder Diskussionen mit denen führt und die sagen, ach, die fallen ja auch da drunter und so. Wirklich toll. Schöner Hack. Es gab die ersten Anträge bereits, also der auch von allen mit am meisten erwartete, sind die Verträge zur Elbphilharmonie. Wer das mitbekommen hat, das sollte mal 150 Millionen kosten. Wir sind jetzt bei 560 Millionen, also ist ein bisschen teurer bis jetzt schon. Und ist auch nicht abzusehen, dass das so bleibt. Und dann gibt es halt verschiedene andere Sachen, das wird euch alles nicht sagen, aber interessant ist halt, es geht bei den Sachen um Netzrückkauf, das ist ja sowieso in vielen Kommunen auch ein Thema und in vielen Stadtstaaten Thema, in Berlin war es ja auch ein Thema. Und die Geschichte mit dem Wasser, was auch in Berlin ein Thema war und was eigentlich in Berlin, also aufgrund dieses Wasser, des Verkaufs des Wassernetzes, und der Probleme, die es gab, hat man in Bremen, die dann sozusagen vor demselben Problem standen, vorher das IFG ein bisschen aufgeräumt, um genau sowas zu ermöglichen, dort die Verträge überhaupt auch zu offenbaren. Das ist also im Moment gerade ist da eine ganze Menge Dynamik drin, weil die ganzen Länder, also die Stadtstaaten haben natürlich große Vorteile, weil sie, weil auch ihre Verwaltung sozusagen nah in ihnen dran ist. Und sie viel schneller und wirkmächtiger beschließen können. Aber man sieht, dass da eben eine Dynamik ist, dass die Stadtstaaten gerade sozusagen sich gegenseitig hochpushen in Sachen, welche Möglichkeiten sie bieten, um halt einfach Verträge und so zu veröffentlichen. In den Flächenstaaten wird das ein bisschen dauern, aber die werden alle nach und nach nachziehen, bin ich von überzeugt. Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Fragen, warum es eigentlich so Probleme gibt. Das Wichtigste ist tatsächlich eine Kulturfrage. Weil Verwaltung ist so ein bisschen entkoppelt von dem, was die Bürger so machen. Das ist, gibt eine Feindschaft, die irgendwie aus irgendeinem Grund einfach, also die existiert eben einfach. Die Verwaltung hat keine Lust, sich irgendwie von Bürgern nerven zu lassen. Und wer so ein bisschen das mitkriegt, weiß auch, dass das ganz schön nervig sein kann. Also so Leute, die teilweise qualifiziert, teilweise sehr unqualifiziert einfach anfangen rumzurenten, sowieso alle für Faschisten und für korrupte Schweine halten. Und andererseits, das ist halt sozusagen eine bestimmte Art der Feindschaft, aber es ist eben auch tatsächlich Machtverlust, schlicht und ergreifend. Weil im Moment ist das so, dass viele Entscheidungen in Parlamenten und in Räten und so vorbereitet werden über die Verwaltung und sie natürlich mit einmal die Deutungshoheit über bestimmte Dinge verlieren. Sie können nicht mehr ohne weiteres irgendwas erzählen und ohne dass das jetzt für die Parlamentarier oder für die außerhalb der parlamentarischen Gruppen leicht nachvollziehbar ist. Dann gibt es halt die große Angst vor Transparenz, dass dort irgendwie das eigene Versagen offenbar wird und das mit dem eigenen Namen oder der eigenen Funktion verknüpft wird. Kann man halt so sehen, ist vielleicht auch an manchen Stellen tatsächlich irgendwie die richtige Angst. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich ein großes Problem ist. Was ich bloß irritierend finde, ist, dass in bestimmten Bereichen einzelne Mitarbeiter wahnsinnige Gestalt in den Weg legen können. Also das war mir echt nicht bewusst, dass das so funktioniert, weil wenn man so eine Sache machen will, also so neue Prinzipien einführen will, dann muss man halt irgendwie, also dann muss die Verwaltung neue irgendwie Vorschriften einführen und dann findet irgendjemand immer irgendeine Vorschrift, die älter ist und sagt hier und so, aber nach Vorschrift ist das ist nicht meine Aufgabe und so, also das kann man dann echt absurde Kriege führen und das tun die tatsächlich auch an vielen Stellen. Wo es auch Probleme gibt, das ist im Bereich der Ausstattung, also habe ich schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich habe mich damals zu NRW-Wahl mal auseinandergesetzt mit der Infrastruktur von Kommunen in NRW in Sachen Ratsinformationssysteme und mir sind echt die Tränen gekommen. Und da war mir auch mal bewusst, dass das alles nicht mit Korruption und so zu tun hat, sondern einfach echt mit Unfähigkeit oder eben mit fehlendem Geld. Also da gibt es eine Kommune, die hat halt irgendwie so ein System, das haben die halt sich mal irgendwann von so einem Kistenschieber geben lassen, sind im Moment durch die Haushaltsnotlage, die sie haben, nicht in der Lage, irgendwas Sinnvolles zu kaufen und die löschen alle 4 Wochen ihre Daten, weil die halt nicht anders damit umgehen können gerade. Dann ist so, dass die Kommunen, und das ist, wird da auch wieder eine spannende Diskussion, wer das ein bisschen verfolgt hat über die letzten Jahre, ist ja so, dass die Kommunen immer und immer mehr Aufgaben bekommen und durch die Art, wie sie finanziert werden, im Prinzip es immer doppelt schwierig und schlecht wird. Also zum Beispiel, wenn eine, also Beispiel Hartz IV, ja, wenn die, also die Kommunen verdienen einen Großteil ihres Geldes über die Gewerbesteuer. Das ist eigentlich das Einzige, was sie so richtig als Einnahmequelle haben. Wenn also eine Rezession stattfindet, dann gehen die Einnahmen runter über die Gewerbesteuer und gleichzeitig gehen die Kosten hoch für den Teil Hartz IV, den die Kommunen zahlen müssen, nämlich das Wohngeld. Das heißt, diese ganzen, und das ist nicht nur da so, es gibt ganz viele Bereiche, wo das so ist, dass den Kommunen bestimmte Aufgaben zugewiesen werden, aber nicht das entsprechende Geld gegeben wird. Und das ist in dem Bereich auch wieder genauso. Der Bund und die Länder sagen, wir wollen Open Data, auch auf kommunaler Ebene, aber stellen halt im Moment nicht das Geld zur Verfügung, das auch so zu tun. Das ist auch ein Grund, warum das so ein bisschen hakelt gerade, weil das in jedem Fall Geld kosten wird. Und dann ist halt so, im Moment, es gibt halt keine Strategien. Sie reden immer von, wir haben Open Data Strategien, aber im Grunde sind es keine Strategien, das sind halt Ideen, die Kommunikation läuft kreuz und quer und viele Leute, ich meine, das ist halt auch nicht so trivial. Also wer, wie gesagt, das in dem Maßstab kennt, wie man so eine Sache machen muss und das IT-mäßig weiß, dass das halt eine Weile dauert und es gibt halt ein paar, die sind ein bisschen mutiger, zum Beispiel Bonn macht das schon seit 96, also da ist es so, dass sie halt alle Daten, die seit 96 aus dem Rat und aus den Ausschüssen rauskommen, halt auf dem Webserver gepackt haben und wie gesagt, schon wirklich lange. Zwar auch in Formaten jetzt nicht so günstig, aber zumindest ist es da. Ja, und für die ist die Umstellung viel einfacher als zum Beispiel für andere, die halt das in bestimmten, also weil dazu gehört immer ein Prozess, um das überhaupt zu tun. Ja, und diese Prozesse zu ändern, ohne die Funktion der Verwaltung zu zerstören, ist halt auch tatsächlich nicht so trivial. Ja, das ist ja nicht so, dass ich einfach sage, ich gebe jetzt hier mal eine andere Software oder ich gebe jetzt hier mal irgendwie, mach jetzt mal über Web oder so, weil das halt alles rechts einer Gültigkeit besitzt. Das heißt, man muss bestimmte Prozesse einfach auch auf einer ganz bestimmten Art und Weise tun, damit sie diesen Prinzipien der Rechtsgültigkeit eben auch tatsächlich unterworfen sind. Und das ist halt nicht, das ist kein Verein oder so. Ja? Das ist halt tatsächlich die Administration, die dafür sorgen muss, dass die Dinge hier funktionieren. In der Politik habe ich schon gesagt, also wenig Vision, viele Lippenbekenntnisse. Und natürlich, es gibt fast keine ITler in der Politik. Und die ITler, die es gibt, die haben im Moment echt andere Probleme. Die haben so Sachen wie, sie streiten sich um VDS, sie streiten sich um andere Sachen, die eher so mit so ein paar neuer Geschichten zu tun haben. Und für Politiker sind so Sachen, die so abstrakt sind, auch nicht besonders schön zu diskutieren, weil da gibt es nichts, was man zeigen kann. Ja? Also macht man lieber so ein paar Leuchtturmprojekte, wo man sagt, wir haben eine Strategie und jetzt haben wir hier ein tolles Projekt, mit dem man das zeigt, obwohl das überhaupt keine Wirkmacht entfaltet. Jetzt kommen wir zu meinem Rant. Es gab irgendwann mal vor einigen Monaten einen Blogpost von Evgeny Morozov, der im letzten Jahr zum Kongress die Keynote gehalten hat. Und zwar die ganze Frage, ist Open Data eigentlich eine Bewegung? Weil, und das ist halt genau das Kuriose, es gibt wenig Bewegungen, die so stark auch gleichzeitig kommerziell, oder das gab es in der Geschichte einfach nicht, dass Bewegungen so stark kommerzielle Interessen getrieben haben. Es ist ja nicht nur im Bereich Open Data so, sondern im ganzen netzpolitischen Bereich. Man ist irgendwie gegen irgendwas und ist auch mit einmal auf der Seite von Google und Facebook, die man an anderen Stellen ganz massiv bekämpft. Und das sorgt für eine ganze Menge Irritation, weil man natürlich dort tatsächlich auf der einen Seite vielleicht für einen Hackday oder so mal Geld von einem Unternehmen nimmt, um Fahrtkosten für Aktivisten zu bezahlen und auf der anderen Seite sich mit ihm in anderen politischen Feldern einfach schlagen muss. Und die Frage ist am Ende, ob wir uns nicht an vielen Stellen zu Handlangern von der Politik oder von sozusagen Firmen und von Interessen machen, die ja uns gar nicht im Sinn haben. Und ich finde die Diskussion tatsächlich ganz schön spannend, weil das so Detailfragen sind, die immer wieder auftreten. Man sieht das halt auch immer wieder in bestimmten Sachen. Ein Beispiel ist eben das Government 2.0. Ist ein Verein, der besteht aus Leuten, die in Unternehmen arbeiten, die entweder sehr direkt oder mehr oder weniger direkt profitieren von dem, was gerade passiert im Bereich Open Data, Open Government. Also Softwarehersteller, Hardwarehersteller, gibt auch einzelne Personen, ob ich sie mal, doch, ich nenne sie jetzt mal, das ist Anke Domscheit-Berg, die hat sozusagen gleichzeitig ein Beratungsunternehmen hat, für den Bundestag kandidiert und sozusagen daherkommt wie eine Aktivistin. Und das ist halt eine Sache, die aus meiner Sicht nicht funktioniert. Also ich habe auch ein bisschen das Glück, ich muss davon nicht leben. Ich habe einen anderen Beruf und kann das sozusagen tatsächlich so machen, wie ich möchte. Ich weiß, dass es bestimmte Bereiche gibt, also zum Beispiel die OKF, die nimmt auch Geld für Projekte, wobei das sind Projekte, die tatsächlich direkt den Leuten zugutekommen, die Open Source sind, die dort auch, die jetzt irgendwie nicht irgendwie direkt mit Unternehmen zusammenhängen oder wo jetzt große Umsätze sind, sondern da geht es eher darum, dass sie für am Ende sehr wenig Geld sehr komplexe Software schreiben. Aber bei bestimmten anderen Sachen ist das so, also in Government 2.0, das sind Leute von zum Beispiel Dataport, was die Nordländer mit IT versorgt, also sprich Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Niedersachsen und MacPom. Und wenn die in Beratungen sitzen des BMI oder wenn sie in Beratungen sitzen der Stadt und sie sitzen auf beiden Seiten des Tisches, also einmal auf Seite der, des Dienstleisters und auf der anderen Seite auf Seite der Aktivisten, dann haut das halt nicht hin. Halte ich für ein sehr, sehr großes Problem. Und man sieht halt auch, dass mit EMA eine Menge Akteure ins Spiel kommen, die sich die letzten Jahre nicht die Bohnen darum gekümmert haben, weil jetzt mit EMA sehen, dass da richtig, richtig Geld drin ist. Weil man muss halt auch klar sehen, wenn man über, also das Ganze wird 10, 15, 20 Jahre dauern, bis das mal richtig durchgesetzt ist, bis die Leute auch ein Verständnis dafür haben, was eigentlich Open Data in der Realität bedeutet. Und man kann sich halt vorstellen, was da für Summen zusammenkommen. Und mit EMA gibt es halt Leute wie Bertelsmann, also in Firmen wie Bertelsmann oder die ÖPP, wer so ein bisschen die Geschichte kennt, ÖPP, die ÖPP AG, die mal gegründet wurde aus dem Bankenkonsortium, um kostenlose Beratung für Kommunen und Länder bereitzustellen, um halt die besten Finanzierungsmöglichkeiten klarzumachen. Man kann sich halt vorstellen, wie diese Finanzierungsmöglichkeiten am Ende aussehen, ja, dass natürlich das öffentliche Betreiben immer nicht so effektiv ist wie das private oder so. Also es ist halt wirklich ganz, ganz massive Steuerung, die da stattfindet, weil es einfach auch um wahnsinnig viel Geld geht. Das heißt, wir müssen halt wirklich sehr aufpassen bei den ganzen Sachen, was da passiert. Wer dort irgendwie ist und auch genau gucken, wer für wen spricht. Und dieses, wer für wen spricht, ist für mich mittlerweile tatsächlich auch so eine Sache geworden. Ich meine, ich schreibe den einen Tag eine Mail an den Vorstand von Gov 2.0, kriege eine Antwort von einem Typen von Oracle, der sagt, können Sie mich mal bitte extra anschreiben? Ich meine, das war für mich einfach echt auch der so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist genau das, was ich krass finde. Ja? Dass sie dann auch noch so tun, als er, also egal. Ich kann halt da wirklich auch endlos rennen. Kommen wir schon zu meiner letzten Slide. So ein bisschen Ausblick. Also ich glaube, dass es eine ganze Menge mehr Transformationen geben muss von der Richtung Informationsfreiheitsgesetz zu Transparenzgesetz. Beziehungsweise in einigen Ländern, es gibt ja noch 6 Bundesländer, wo es nicht mal ein IFG gibt.
Vor einem Transparenzgesetz zwangsläufig ein Informationsfreiheitsgesetz geben muss. Sachsen hat ja keins. Oder siehst du da keine Notwendigkeit und Sachsen kann gleich ins Transparenzgesetz einsteigen?
Die Frage war, ob ich Notwendigkeit sehe, erst ein IFG zu haben und dann ein Transparenzgesetz. Nee. Also man kann das natürlich gleich nach Transparenzprinzipien machen. Man muss bloß gucken, was man schafft. Also in Hamburg war die Konstellation einfach wahnsinnig gut, um einen sehr hohen Druck zu erzeugen. Es hat nur aus dem Grund eigentlich geklappt, glaube ich, weil hätte es die Volksbefragung gegeben, dann hätte die zur Bundestagswahl stattgefunden. Das heißt, und das ist für die Regierung, die in dem Augenblick dran ist, für die wird das immer wahrgenommen als eine Abstimmung über sie. Das heißt, sie hätten damit vermutlich auch ein bisschen was verloren an Stimmen. Darum haben sie halt lieber das durchgewunken. Das mag hier ganz anders sein. Also wie gesagt, man muss genau gucken, was man schaffen kann. Zum Teil kann man das ja über bestimmte irgendwie Transparenzsatzungen erstmal machen für Kommunen, aber das sind halt weite Wege und dieses mit den dicken Brettern, das ist echt ernst gemeint von Max Weber. Also das, ja, man muss halt irgendwie gucken, dass man die richtigen Partner findet, dass man den richtigen Hebel findet und es gibt immer dieses Window of Opportunity. Also es ist ganz oft so, dass es einen bestimmten Augenblick gibt, wo es genau passt und wo es genau reinknallt. In Hamburg war es einfach die Elbphilharmonie. Also weil die Leute alle auf der Straße sofort gesagt haben, natürlich unterschreibe ich das, weil ja, irgendwie bam. Ja. Und sowas in der Art ist immer gut, also verkacken im großen Maßstab, dass die Aktivisten und die Leute, die sich damit beschäftigen, also die halt irgendwas erreichen wollen, eben genau diesen Hebel auch finden. Der Rest hat ja schon alles schon gesagt, ja, mit diesen Milliardenvergaben, auch da muss man halt ganz genau aufpassen. Also es ist einfach, wenn ihr irgendwas mitkriegt und so, einfach sehr kritisch gucken, wer macht das, gucken, unter welchen Bedingungen das gelaufen ist. Weil wovor ich nämlich ein bisschen Angst habe, ist, im Moment ist halt viel Beteiligung, im Moment ist viel Diskussion darüber, die sind sehr über unsere Expertise, also finden unsere Expertise ganz toll als Aktivisten. Aber die Angst, die ich habe, ist, wenn die dann mal so die Dienstleistung angekauft haben, dass sie die Tür zumachen und dann sagen, vielen Dank für das Gespräch. Da muss man halt aufpassen und da muss man eben tatsächlich auch am Ball bleiben und auch unter Umständen mal ein bisschen Druck erzeugen oder auch mal so schmutzige Sachen spielen wie Michael mit den Daten von der Deutschen Bahn. Also einfach mal so Akzente setzen, die einfach sagen, wir sind nett und wir wollen mit euch zusammenarbeiten, aber wenn ihr uns nervt, dann können wir auch nerven. Und das sollte man ihnen halt auch deutlich machen. Ich glaube halt, dass die ganze Sache einen sehr langen Zeithorizont hat. Wir und jetzt wir eine Möglichkeit haben, eine ganze Menge Dinge auszuprobieren. Und das ist eine Zeit, die halt auch aus mir zumindest großen Spaß macht. Weil probieren heißt immer auch Fehler machen können und sich Fehler zugestehen zu können und Dinge irgendwie zu machen, die auch einfach mal schief gehen können. Das sind einfach wunderbare Zeiten. Ja, damit bin ich auch durch. Gibt es noch Fragen?
Ja, was mir die ganze Zeit schon aufgefallen ist, also als ich das erste Mal Transparenzhauptstadt gehört habe, habe ich in erster Linie eigentlich an Berlin gedacht und war dann umso verwunderter, dass das in Hamburg geklappt hat. Weil in Berlin wäre es eigentlich offensichtlicher. Da haben wir die Piraten wirklich im wie heißt denn das, Landtag und
Abgeordnetenhaus.
Und dann hat es mich gewundert, dass es das in Berlin noch nicht gibt.
Du hast gerade ein sehr schönes Stichwort. Das habe ich ganz vergessen. Ha, das weiß ich. Also ich habe darüber nachgedacht, was ich vergessen habe. Das war das. Und zwar in Berlin. Also wir sind als Hamburger Initiative nach Berlin gefahren, weil die Grünen haben einen Entwurf gemacht. Die Piraten haben einen Entwurf gemacht, wobei der Entwurf der Piraten tatsächlich aus nicht viel mehr bestand als aus wir kopieren das und ändern mal Hamburg in Berlin, haben aber vergessen, dass der Datenschutzbeauftragte Hamburg sicherlich nicht für das Berliner IFG, also für das Berliner Transparenzgesetz zuständig ist. Aber es ging aber darum, dass die Parteien miteinander nicht geredet haben. Und wenn man in Opposition ist, dann ist das ohnehin schwierig, irgendwas zu machen. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn man innerhalb der Opposition nicht miteinander redet und sich da gegenseitig aussticht. Ich habe versucht, ein bisschen das dort voranzutreiben, vor allem über die NGOs in Berlin, aber auch die NGOs in Berlin haben alle keine Lust, weil sie meistens überregional arbeiten, also die DigiGuess oder Wikimedia oder wer auch immer. Und der wichtigste Akteur dort, mehr Demokratie, die also auch Kampagnen fahren können, die haben gesagt, wir können nicht, wir haben irgendwie gerade hier irgendwie Karlsruhe ein Verfahren, also als würden alle Leute von mehr Demokratie irgendwie an so einem Rechtsgutachten schreiben, was ein bisschen Bullshit ist. Aber es ist halt so, dass dort sich niemand den Hut aufgesetzt hat und ich habe halt irgendwie nach einer Zeit auch aufgehört, gesagt, so ich habe keine Lust, wenn das durch Parteien getrieben wird, wird das in der Regel nicht so gut funktionieren, wenn sie nicht in der Regierung sind. Und man kann so eine Sache nur sinnvoll machen, wenn man sich auf Bündnisse einlässt. Und ich kotze halt wirklich ab über alle dort, die Linke genauso. Ja? Die, also sind halt alle so, die machen ihre Entwürfe, stimmen die nicht miteinander ab, auch, obwohl die zum Teil wahnsinnig gut sind. Also wirklich auch nochmal eine Weiterentwicklung der Hamburger Geschichte. Aber ich glaube, dass sie gegen Baum fährt, weil man dort einfach nicht miteinander geredet hat oder man sich dort halt belauert, anstatt dort ordentlich miteinander zu arbeiten, ja, und ordentlich irgendwie mal Strategien zu entwickeln, um ein Ziel zu erreichen. Und da sind die Piraten auch nicht besser als die anderen, ja, weil die halt genauso einen Stiefel fahren und sagen wollen, wir sind aber die Transparenzpartei. Und die Grünen sagen, wir sind aber die Partei, die FGs eingeführt hat, was ja auch die Wahrheit ist. Also so, das sind halt Sachen, die einfach nerven, ja, so. Und die tatsächlich nicht zu einem Ergebnis führen, was man eigentlich haben will, nämlich am Ende so ein Gesetz zu haben. Das heißt, also, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt überall unterschiedliche Voraussetzungen dazu. Und ich glaube, dass es immer schlau ist, weil das ist eine relativ große politische Idee, das nicht irgendwie einer einzigen Organisation überzuhelfen und schon gar keiner Partei. Weil Partei immer auch heißt, dass bestimmte Leute sagen, mit euch arbeite ich nicht, weil sie entweder in anderen Parteien sind oder weil die Leute keine Lust haben, sich vor den Karren von Parteien spannen zu lassen. Und schon gar nicht im Rahmen von Bundes- und EU-Wahlkämpfen.
Eine Frage aus dem Internet. Und zwar möchte jemand wissen, gibt es Unterstützung von Journalisten oder Medienunternehmen? Weil der Fragesteller meint, das müsste ja auch in deren Interesse liegen.
Es gibt Unterstützung durch das Netzwerk Recherche, da aber vor allem sozusagen in Form der Expertise. Die Verlage sind erst langsam, also sie beginnen langsam zu verstehen, was dieses Internet eigentlich bedeutet, von dem sie alle reden, dass es halt ein bisschen dauert. Man sieht immer mal so einzelne Projekte, die Zeit hat das ja gemacht mit der Vorratsdatenspeicherung, die Süddeutsche macht das mal, Spiegel fängt jetzt auch manchmal an, dass sie irgendwelche Datensätze veröffentlichen und so. Man sieht halt, die müssen erstmal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, irgendwie, wie das alles so läuft und dass es eben auch nicht mehr nur so eine elitäre Geschichte ist von Journalisten. Und ich glaube, also ich sehe da eigentlich ganz gute Sachen in der Zukunft, dass das auch ein bisschen mehr noch zusammenläuft. Ich würde mir auch wünschen, dass die Verlage und Journalistenverbände ein bisschen stärker mit den Aktivisten zusammenarbeiten und man dort eben auch mal wirklich gemeinsam Projekte macht.
Hier. Wenn das in Berlin über Parteien nicht funktioniert, was macht ihr als Club, also als CCC dafür, dass es da mal ein Stück vorangeht? Also der CCC ist ja in Berlin auch groß und da gibt es ja auch große Namen wie Tim Pritlar, Volker Klein und so weiter, die könnten ja da auch einiges bewirken.
Politik heißt dicke Bretter bohren. Das heißt, du musst sehr, sehr viel Zeit und Energie dafür aufwenden und musst damit rechnen, dass mit dir keiner redet, weil sie es verpeilen, weil sie genug anderes zu tun haben oder weil sie keine Lust haben, mit dir zu reden, weil du mal was Falsches gesagt hast oder so. Ich selber werde nichts mehr machen. Ich habe gesagt, Berlin, ich habe ein Transparenzgesetz, ich ziehe jetzt nach Hamburg. Also von daher... Macht, was ihr wollt. Ja. ich denke mal, das wird sich vielleicht dann doch irgendwann ergeben, weil eine Sache, wenn man den Grünen sagen muss, haben sie strategisch halt doch was ganz schlau gemacht. Sie haben einfach diesen Antrag von denen sie gestellt haben, einfach in jeden Ausschuss verwiesen. Das heißt, jeder Ausschuss muss sich halt mit dieser Transparenzgesetz-Geschichte auseinandersetzen. Und das heißt, sie halten den Ball die ganze Zeit hoch. Zumindest das ist eine Sache, die insofern nicht blöd ist, als dass jeder mal davon gehört hat. Das heißt, wenn es eine weitere Initiative geben sollte und vielleicht schaffen es ja die Berliner auch mal irgendwann wieder zusammenzufinden in irgendeiner Art und Weise, ist das halt auch anders positioniert. Da kann man auch leichter arbeiten. Aber ich sehe jetzt erstmal auf die nächsten Monate, sehe ich da nichts. Also dann kommt die Bundestagswahl, dann ist sowieso vorbei. Also dann wird einfach sowas nicht installiert, weil es halt zu sehr Wahlkampf wird.
Du hattest verschiedene bewundernswerte Graswurzelinitiativen angesprochen. Also Leute, die in Köln oder Bochum so Systeme implementiert haben oder in Leipzig so eine API entwickelt haben. Gibt es Bewegungen, dass so etwas, also die Software dahinter übertragbar wird und meinetwegen auch Dresden eingesetzt werden kann, wo sowas noch in weiter Ferne scheint. Ein großes Problem, was wir ja haben in Deutschland, dass die IT in den Kommunen sehr heterogen ist. Also die haben jetzt nicht ein Verwaltungssystem, was überall gleich ist und wo man was anflanschen könnte, sondern da kocht jede Stadt ihr eigenes Süppchen. Aber wenn schon mal ein Teil der Software da wäre, also meinetwegen klar verhandelte Datenformate, und da könnte das eben hier in Dresden ausgegeben werden, so schön, wie es da in Köln gemacht wurde.
Also es gibt tatsächlich eine Bewegung, die um Mahlen herum entstanden ist. weil die setzen ja zum großen Teil Standardsoftware ein, also Sachen, die sie irgendwo eingekauft haben und die sie nur für ihre Belange irgendwie anpassen. Übrigens, lustigerweise heißt die ganzen Software ist irgendwie sowas wie Open Plenum, obwohl die alles andere als offen sind, also weder Open Source noch besonders offene Formate rausrendern, aber das nur am Rande. In der Regel ist es so, dass der eigentlich entscheidende Teil ist das Scrapen. Das heißt, dass du verstehst, wie die Struktur dieser Daten eigentlich abgelegt wird und die ist ja dann irgendwann tatsächlich auch konsistent. Und einfach dafür, also für diesen Aspekt, die entsprechende Software schreibst. Es gibt irgendwo eine Liste von Marian, der mal aufgeschrieben hat, welche Software wo eingesetzt wird. Also einfach, damit man weiß, wo das einfacher ist und wo noch viel Arbeit zu machen ist. Und da gibt es eben wirklich eine ganze Reihe an Sachen. Also Marian Steinbach, der Mann, der Offenes Köln macht, den kann man einfach anmailen oder antwittern oder so. Der ist da sehr offen und auch sehr aktiv, das zu unterstützen. Da ist wirklich eine Menge Musik drin gerade. Noch eine Frage? Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit und noch viel Spaß mit Tim und Linus.